Guten Morgen. Jetzt hat mir Thomas hier diese zwei Fragen mitgegeben. Ich könnte die beantworten in zwei Sätzen und dann wäre es fertig. Oder ich kann eine Predigt halten, die geht 30 Minuten. Ich entscheide mich für die Predigt. Ich entscheide es mal für euch mit. He? Ich habe ja die Frage. Für viele Menschen und junge Menschen beginnt ja die große Freiheit an ihrem 18. Geburtstag. So ähnlich war es bei mir auch. Als ich 18 Jahre alt war, da habe ich von meinen Großeltern ein Auto geschenkt bekommen. Ich habe hier ein Bild von diesem Fahrzeug. Hammer, oder? Das war ihr altes Auto. Also Mercedes 200D. Und 200 heißt nicht 200 PS, sondern 60 PS. D heißt Diesel. Agavengrün mit so einer verchromten Zierleiste. Oh, war ich stolz. Das war was. Das war meine große Freiheit. Und es ist ja tatsächlich so, gell? Die einen, die starten mit 18 mit dem Opel Corsa und wenn sie dann 40 sind, kaufen sie sich den ersten Daimler. Ich bin mit dem Daimler gestartet mit 18, jetzt bin ich 40, jetzt fahre ich einen Opel Corsa. Geht auch so rum. Aber dieses Auto hat mir natürlich Türen geöffnet. Der Vater meiner heutigen Frau, es bleibt die einzigste natürlich, die sitzen ja übrigens im Chorgestühl heute, gell? Unsere Sänger, der war sehr beeindruckt, dass der Bewerber um die Hand seiner Tochter mit Mercedes vorfährt. Gell? Das hat mir schon Türen geöffnet damals. Bin ich sehr froh, dass ich dieses Auto hatte. Also das war meine große Freiheit hier, dieses Auto. Mehr zu diesem Auto später. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Termin in Mitteldeutschland. Lange Fahrt vor mir. Und damit diese Fahrt nicht so langweilig wird, habe ich mir noch ein Hörbuch runtergeladen, schnell, kurz bevor ich losgefahren bin. Eins, das gerade im Amazon im Angebot war. Und das Buch hieß von Martin Pistorius, Als ich unsichtbar war. Die Welt aus Sicht eines Jungen, der 11 Jahre als hirntot galt. Vielleicht kennt es der ein oder andere. War vor ein paar Jahren, war das in den Bestsellerlisten. In diesem Buch erzählt Martin Pistorius, Südafrikaner, seine Geschichte. Und er erlebt als junger Mann, vielleicht so mit 10, 11 Jahren, dass er krank wird und plötzlich richtig degeneriert. Tag für Tag wird es schlimmer. Also am Anfang ist er einfach nur müde. Irgendwann beginnt er nicht mehr, kann er nicht mehr laufen, dann kann er nicht mehr sprechen. Und irgendwann dämmert er total weg, einfach weg. Und er kann sich auch selber an nichts mehr erinnern. Die Eltern halten ihn eben für hirntot oder für irgendwie im Wachkoma, man kann es auch nicht so sagen. Und die Familie, die pflegt ihn. Und nach ein paar Jahren kommt er wieder zu sich und er stellt fest, dass er inzwischen kein Kind mehr ist, sondern ein Erwachsener, ein junger Mann. Und, aber er ist nicht in der Lage, sich irgendwie zu artikulieren. Er kann nicht reden, er kann sich nicht bewegen, er liegt einfach da, ist aber hellwach. Er kann riechen, er kann sehen, er kann fühlen, er kann hören, er kann spüren. Und so nimmt er die Welt wahr, so ganz intensiv, ohne sich artikulieren zu können. Und er beschreibt, wie sich seine Eltern ganz bewegend um ihn kümmern, was das mit seiner Familie macht. Und er hat eine ganz intensive Wahrnehmung natürlich von der Liebe auch, die die Eltern untereinander haben, von den Konflikten. Und er beschreibt es in dem Buch. Hat mich total bewegt, ab Engen habe ich eine Sonnenbrille gebraucht. Es war gar nicht so sonnig an dem Tag, aber ich musste einfach weinen, fast bis Kassel. Hirntod, Sonnenbrille immer auf dem Kopf. Das hat mich so bewegt, das hat mich so berührt, diese Geschichte. Und in einem Kapitel, das war das Kapitel, das mich sehr erschüttert hat, da beschreibt dieser Martin Pistorius, wie er von Pflegerinnen misshandelt und missbraucht wird. Immer in den Sommerferien musste er da in so ein Heim, damit die Eltern Urlaub machen können. Und er beschreibt, wie diese, das sind nicht alle, ein paar wenige dieser Angestellten ihn da sowohl misshandeln, richtig schwer misshandeln und andere ihn sexuell missbrauchen. Und er beschreibt, wie er das alles über sich ergehen lassen muss. Und das hat mich bewegt und beschäftigt. Die Frage, warum tun Menschen das, beziehungsweise warum tun wir Menschen das? Warum nutzen wir das aus, wenn andere sich nicht wehren können, wenn andere schwächer sind? Warum passiert sowas? Und ich weiß, dass ich nicht weit gehen muss, um die Antwort zu suchen. Da gibt es natürlich vielschichtig die Antwort. Aber ich glaube, ein Grund, warum wir Menschen so etwas tun, ist ganz schlicht, weil wir es können. Weil wir es können. Weil wir die Macht, die Möglichkeit und die Freiheit dazu haben. Klingt ein bisschen banal, aber ich glaube, so funktioniert es. Diese Pflegerin, die haben gewusst, dieser junge Mann, und das waren nicht alle, er hat auch viel, viel Gutes erlebt, aber da waren ein paar Ausnahmen dabei. Die haben gewusst, dieser junge Mann, mit dem ich jetzt da alleine bin, der wird nie irgendjemand erzählen können, was er gerade erlebt. Der wird es nie weitersagen können. Der muss alles für sich behalten, was passiert. Und so haben sie ihre Gelüste, und das hat, glaube ich, nichts mit Erotik zu tun, sondern mit Schmerz, mit Frust, mit unbewältigten Sachen im Leben, haben sie an diesem jungen Mann ausgelebt, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Einfach, weil sie es konnten. Menschen nutzen ihre Freiheit, ihre Macht zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse, weil sie es können, weil sie es können. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und diese Geschichte, die wiederholt sich ja in vielen Skalierungen natürlich, im Großen wie im Kleinen und in verschiedenen Variationen, aber vermutlich wiederholt sich das täglich. Im Kleinen täglich, im Großen hoffentlich nicht so oft. Da sind wir mittendrin in dieser MeToo-Debatte. In diesem Fall waren es ja Frauen, die sich auf Kosten eines jungen Mannes da irgendwelche Befriedigungen von irgendwelchen Gelüsten verschafft haben. Sonst sind es ja eher die Männer in der aktuellen Wahrnehmung der Medien. Sie nutzen die Frauen zur Stillung ihrer eigenen sexuellen Bedürfnisse. Warum tun sie es? Weil sie es können. Weil sie es können. Weil sie die Macht dazu haben, weil sie die Freiheit haben, die Möglichkeit. Andere leben ihre Hass- oder Rachegelüste auf Kosten anderer Menschen oder ihrer eigenen Kinder aus, einfach weil sie es können. Tiere trifft es, glaube ich, im besonderen Maß. Jetzt bin ich da kein, ich weiß, Tiere in Predigt ist ein etwas Heikelste, was man machen kann. Und trotzdem, ich glaube, die Tiere trifft es tatsächlich in einem besonderen Maß, dass wir Menschen die Freiheit haben, Dinge zu tun, ohne dass sich diese Geschöpfe wehren können. Und da erinnere ich mich an eine kleine, aber sehr prägende Erfahrung aus meiner Kindheit. Ich war so ein Bub und auf so einem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, da gab es halt so Luftgewehre und Kleinkaliber und wie es halt so ist auf so einem Hof, bin da rumgelaufen und habe halt gespielt, mit dem Luftgewehr gespielt. Und ich sehe da so ein Rotkehlchen auf einer Leitung sitzen und denke, oh, das treffe ich sowieso nie. Aber man könnte es ja mal probieren. Ich will es ja eigentlich gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Und ich lege an und schieß auf diesen Vogel und der Vogel fällt tot von der Leitung. Danach habe ich mich als Kind geschämt. Warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Der Vogel konnte nichts dafür. Ich habe mich auf seine Kosten ausgelebt. Ich habe es deshalb getan, einfach weil ich es konnte. Weil ich es konnte. So, das waren aus meiner Kindheit. Später habe ich immer wieder Dinge getan, mich ausgelebt, einfach weil ich es konnte. Einfach weil ich es konnte. Und es tut mir leid. Meine Frau und meine Kinder bekommen das immer wieder ab. Mein Frust, mein Stress. Ich lebe meine Bedürfnisse auf ihre Kosten aus. Also es ist gar nicht so einfach, mit Freiheit umzugehen. Gar nicht so einfach, frei zu sein. Gar nicht so einfach, Macht zu haben. Und da sind wir beim Thema. Unser Thema heute, Freiheit, ein riskantes Geschenk Gottes. Unsere Deko bringt es ja auch sehr schön zum Ausdruck. Das Risiko der Freiheit ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse und Gelüste auf Kosten anderer Menschen ausleben, weil wir es können. Und dieses Können, das ist die Freiheit. Der Apostel Paulus, Kirchenpionier, Gründer der westlichen Kirche, wenn man so will, der ganzen Kirchen im Mittelmeerraum, der sagt, in der Gemeinde soll es nicht so sein. In der Livi soll es nicht so sein. Hier soll es kein MeToo geben. Hier soll niemand seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten anderer ausleben. Und so schreibt er an die Gemeinde in Galatien, beziehungsweise waren eigentlich mehrere kleine Gemeinden, so ein ganz kleiner Gemeindeverband, er schreibt in Galater 5, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. Ja, ihr seid frei. Wir sind frei. Aber nutzt diese Freiheit, lasst uns diese Freiheit nicht ausnutzen. Ihr habt Freiheit, aber missbraucht diese Freiheit nicht. Und genau in diesen Bibeltext gehen wir rein. Gott hat euch zur Freiheit berufen. Freiheit, das ist die Grundbestimmung von uns Christen. Und für mich als freiheitsliebender, unkonventioneller Mensch ist das Evangelium pur. Ich bin zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Ich bin frei. Jetzt ist Freiheit natürlich ein strapaziertes Wort. Alle paar Jahre gibt es Freiheitskriege irgendwo in der Welt. Irgendjemand ist ein Freiheitskrieger. Wird viel über Freiheit geredet. Aber was ist das, Freiheit? Und was bedeutet Freiheit in der Bibel? Um was geht es da wirklich? Was ist Freiheit? Ich glaube, Freiheit in der Bibel und Freiheit im Deutschen, in unserer Kultur, ist in etwa dasselbe. Da gibt's, kann man, glaube ich, fast eins zu eins übertragen. Freiheit ist, und man kann Freiheit immer am besten von dem verstehen und erklären, was es nicht ist, Freiheit ist das Gegenteil von Knechtschaft. Freiheit ist das Gegenteil von Gefangenschaft. Freiheit ist das Gegenteil von Sklaverei. Freiheit ist das Gegenteil von Gebundensein. Freiheit heißt, nicht eingesperrt zu sein, die Möglichkeit zu haben, mich frei zu bewegen. Freiheit ist, mich selbst entscheiden zu können, nicht einen Zwang haben, Dinge tun zu müssen, die irgendjemand anders mir sagt. Freiheit ist, nicht irgendwelchen Zwängen ausgeliefert zu sein. Und das Entscheidende hier steht das Wort berufen oder die Bestimmung. Freiheit ist unsere Bestimmung, ist unsere Berufung als Christen. Jetzt glaube ich sogar, dass es nicht nur für Christen gilt, sondern für alle Menschen. Ich glaube, wir Menschen sind dazu gemacht, frei zu sein. Ich glaube, Freiheit oder dieser Drang nach Freiheit ist Teil unserer Gottesebenbildlichkeit. Wie wir am Anfang der Bibel lesen, Gott schafft den Mensch nach seinem Bilde. Und Gott ist frei. Und Teil des Menschseins heißt diese Freiheit zu haben und auch wieder zu spiegeln. Wir sind die einzigsten Geschöpfe, die ein Gespür haben für Freiheit, denke ich, die das richtig wahrnehmen können, die auch dieses Bedürfnis so richtig in sich tragen. Gott hat diesen Drang in uns hineingelegt. Und jetzt gehen wir nochmal nach Südafrika. Da gibt es diesen Desmond Tutu, einen Mann, den ich sehr verehre. Und der sagt Folgendes zu diesem Thema. Das waren für mich Worte wie Donnerschläge, wirklich. Das hat mein Denken verändert. Aufgrund dieser Tatsache, dass wir nämlich geschaffen sind, um frei zu sein, muss jede Unterdrückung am Ende scheitern. Sie ist unausrottbar, diese Sehnsucht nach Freiheit. Damit müssen sich Tyrannen und ungerechte Herrscher abfinden. Ihre ungerechte Herrschaft muss letztendlich fallen, weil sie etwas zu leugnen suchen, das nicht geleugnet werden kann. In den Augen der Opfer mag es viel zu lange dauern. Aber es wird enden, daran besteht kein Zweifel. Die Freiheit wird ausbrechen. Die Menschen sind dazu bestimmt, so wie die Pflanzen sich dem Licht und dem Wasser zuwenden. Ich glaube, das zu verstehen, das hilft ein bisschen auch, die Welt zu verstehen. In uns Menschen liegt dieser Drang nach Freiheit und ist Teil unserer Gottesebenbildlichkeit. Das kann man dem Menschen nicht abtrainieren. Und wenn man die Menschen einspürt, die nächste Generation und die übernächste und die über- und übernächste Generation, die wird wieder frei sein wollen. Jeder Mensch will frei sein. Das liegt so tief in uns drin, das kann man nicht ausschalten. Das kann man nicht aberziehen, das kann man nicht abtrainieren, das kann man auch nicht verhindern. Und deshalb wird die Freiheit immer wieder durchbrechen. Und wir haben ja hier gerade eine Debatte in Deutschland über Grenzen und Zäune und so weiter. Aber es gibt keinen Zaun und es gibt keine Grenzschutzorganisation und kein Meer und kein Gebirge und keine Wüste. Es gibt nichts, was Menschen davon abhalten wird, jemals abhalten wird, Mensch zu sein und frei sein zu wollen. Und das müssen wir verstehen. Das liegt in uns Menschen drin. Das ist unsere Bestimmung als Christen und ein Teil unserer Gottesebenbildlichkeit als Mensch. Und wenn ich die Bibel dann mal unter dem Thema Freiheit durchlese, dann merke ich, da geht es ja nur um Freiheit, gefühlt. Wie so oft, wenn man natürlich ein bestimmtes Thema hat, dann merkt man, die Bibel ist ja voll davon. Gott stellt sich, das ist die Grunderfahrung im Alten Testament. Die Grunderfahrung im Alten Testament ist Befreiung. Befreiung. Gott stellt sich auf die Seite eines Sklavenvolkes, Menschen, die geknechtet sind, die nicht frei sind. Und führt dieses Volk in die Freiheit. Mose sagt zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk frei. Lass meine Leute frei. Niemand kann Menschen die Freiheit nehmen, ohne Gott gegen sich aufzubringen. Und im Kleinen gilt es auch, wenn jemand andere misshandelt, wenn jemand andere missbraucht, wenn jemand andere seinen eigenen Zwängen auferlegt, sie zu irgendetwas zwingt, dann negiert er oder verleugnet er das Göttliche im anderen. Und damit bringt er Gott selber gegen sich auf.
Jetzt ist Freiheit hier nicht nur politisch zu verstehen. Das war jetzt sehr politisch. Freiheit im Sinne der Bibel meint auch Freiheit von geistlichen Mächten und Kräften, Energien, Dämonen und sonstigen Dingen, die uns beherrschen wollen. Ich denke, Süchte sind auch solche geistlichen Mächte, die uns beherrschen wollen. Freiheit heißt, von diesen Zwängen frei zu sein. Freiheit heißt, und das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind, so wie Thomas die Freiheit hatte, auf Marius Müller-Westernhagen zu verzichten. Vielen Dank, Thomas. Du hast, glaube ich, der Mehrheit eine große Freude gemacht. Oh, das war jetzt blöd, okay. Das stimmt nicht. Also, vielleicht können wir es ja mal nachholen. Thomas wird sich darum kümmern, bin ich mir sicher. Freiheit heißt, nicht Alkohol trinken zu müssen, aber Alkohol trinken zu können. Aber wenn es die Rücksicht auf andere erfordert, dann verzichte ich drauf. Freiheit in der Bibel heißt auch Freiheit von dem Zwang, sündigen zu müssen. Das ist egal, was ich anpacke, am Ende kommt da immer wieder irgendwas Zerstörerisches, was Destruktives dabei raus. Davon will die Bibel uns, will uns Jesus befreien. Das ist Freiheit, wahre Freiheit, wirklich Gutes tun zu können, wirklich anderen dienen zu können und nicht am Ende immer nur wieder mir selber zu dienen. Und Freiheit, und das ist bedeutend jetzt für den Galaterbrief, Freiheit in der Bibel heißt Freiheit vom jüdischen Gesetz. Paulus schreibt diesen Brief ja eben an so eine kleine Gemeindebewegung rund um die damalige Stadt Ankyra, heutige Ankara. Und das große Thema in diesen Gemeinden war, war die Frage, wie gehen wir mit diesem jüdischen Gesetz um? Jetzt sind wir ja noch irgendwie in diesem, Jesus war Jude, wir kommen aus dem Judentum raus, Paulus hat in den Synagogen gepredigt. Aber wie funktioniert das jetzt, dieser neue Weg mit Jesus? Und da gab es Lehrer, die in diesen Gemeinden, die gesagt haben, ja, der Jesus macht frei. Das macht er 100%. Aber ihr müsst euch trotzdem noch beschneiden lassen. Also echter Christ bin ich dann, wenn ich mit dem Küchenmesser klare Verhältnisse schaffe. Dann bin ich wahrhaft, dann gehöre ich dazu. Und dann überhaupt im Gefolge von dieser Beschneidung kam natürlich dann das ganze Speisegesetze, das koschere Essen, das Sabbat halten und diese ganzen anderen Gesetze auch noch. Und da wird dieser Paulus richtig wütend und der fährt denen so richtig in die Parade. Wenn man den Brief liest, da fehlt auch diese ganzen netten Floskeln, die es am Anfang gibt und ihr seid so toll und ich bete und ihr und so, da geht sofort rein. Richtig wild wird er da. Und er sagt, Leute, habt ihr was nicht kapiert? Im christlichen Glauben gibt es kein Muss. Denn Muss ist das Gegenteil von Freiheit. Da gibt es kein Muss. Im christlichen Glauben gibt es kein Muss. Jesus hat alles für uns geregelt. Wir müssen Gott nichts opfern, weil Jesus sich bereits selbst geopfert hat. Und damit ist das Thema Opfern beendet. Wir müssen keine Gesetze halten, nicht ein einziges, weil Jesus bereits das Gesetz erfüllt hat. Gott erwartet keine Leistung und Frömmigkeit mehr von uns. Das ist alles geklärt. Wir sind zur Freiheit berufen. Zur Freiheit. Wir müssen da nichts mehr bringen. Wir müssen da keine Leistungen mehr bringen. Wir müssen Gott nicht mehr beeindrucken durch irgendwelche frommen Werke. Keine Beschneidung mehr, kein koscheres Essen und auch mit dem Sabbat. Wir sind frei, wir sind wahrhaft frei. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist geklärt. Da gibt es nichts mehr zu tun. Wir müssen nichts tun, damit wir seine Kinder sind. Das ist alles geklärt. Wir sind zur Freiheit berufen. Ich habe ein paar islamische Freunde, die haben ja jetzt gerade den Ramadan hinter sich. Das ist heftig. Die müssen das tun. Bei der Hitze und bei den langen Tagen sehr, sehr anstrengend. Wir müssen nicht fasten. Das beeindruckt Gott nicht. Wir sind versöhnt mit Gott, das ist alles geklärt. Es gibt keine Extrapunkte für extra Fasten bei Gott. Vielleicht auch eine schlechte Nachricht für manche. Ich finde es gut. Wir können fasten. Wir dürfen fasten und ich würde sogar sagen, wir sollten fasten. Aber wir müssen es nicht. Nachher feiern wir das Abendmahl. Und Anfang der Woche war ich beim Seminar, da hat jemand gesagt, dieses Abendmahl ist ja wohl der einseitigste Bundesschluss, den es jemals auf dieser Erde gab. Gott schließt da einen Bund mit uns und schenkt uns seine Treue, gibt sich uns ganz hin und wir müssen einfach nur Ja dazu sagen. Nicht mehr bringen, außer wir kommen, dabei sein, uns einladen lassen. Das heißt, ich muss mich nicht beschneiden lassen. Ich muss nichts spenden. Ich muss nicht in den Gottesdienst gehen. Ich muss nicht die Bibel lesen. Ich muss nicht mal beten. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht, wir sind wahrhaft frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaft frei, sagt Jesus selber. Aber sagt der eine oder andere, oh, das ist ja voll krass. Das kann es jetzt wohl auch nicht ganz sein. Irgendwas stimmt da nicht an der Lehre. Das ist zu frei. Da stimmt irgendwas nicht. Das kann es nicht sein. Da muss irgendein Haken dran sein. Diese Freiheit, die Gott uns gibt, die ist ja kaum auszuhalten. Kann es das sein? Diese Freiheit, die kann sogar Angst machen. Und es ist tatsächlich so. Freiheit im Galaterbrief, Freiheit vom Gesetz, darüber haben wir geredet. Und diese Freiheit, die ist so groß, dass sie ein paar Gefährdungen mit sich bringt. Und eine Gefährdung dieser Freiheit ist die Flucht in die Gesetzlichkeit. Nochmal eine Tiergeschichte heute. Unser Hund Missy. Wir haben eine schöne schwarze Hündin, die heißt Missy. Und unsere Missy hat eine sehr schwache Blase. Und ich habe da was beobachtet bei unserem Hund. Die muss immer wieder nachts raus, um Pipi zu machen. Missy macht Pipi, ja? So geht es bei uns zu. Und das Blöde ist, die liegt dann da vor unser Schlafzimmer und gibt dann so Geräusche von sich und ich wache dann auf und weiß, die muss jetzt raus. Und wenn ich sie rauslasse, dann rast die raus wie verrückt nachts im Dunkeln, morgens um 4 und die bellt und bellt und bellt und steigert sich so ins Bellen rein, dass sie vor lauter Bellen vergisst, ihr Geschäft zu machen. Dann kommt sie wieder rein, legt sich wieder vor die Tür, ich lege mich wieder ins Bett und 10 Minuten geht es wieder los. Und dann gehe ich wieder raus. Das funktioniert gar nicht. Die kommt mit dem nicht klar, nachts alleine rausgehen. Jetzt habe ich aber gemerkt, wenn ich den Hund nachts an die Leine nehme und mit ihr an der Leine rausgehe, dann ist die ganz ruhig, die macht ihr Geschäft und geht dann nachher wieder mit ihr rein. Herrlich. Im Winter bei minus 10 Grad, im Schlafanzug, mit der Leine, im Garten rumlaufen, obwohl wir ein eingezäuntes Grundstück haben. Unglaublich. Jetzt, warum ist das so? Ich weiß, ich bin kein Experte und es kann sein, dass mein Beispiel jetzt verreckt, weil hier Experten sind. Aber ich glaube, unser Hund hat ein Problem mit Freiheit. Die kommt mit dem nicht klar. Sie hat nachts im Dunkeln Angst. Ich glaube, das ist so. Unser Hund hat Angst. Und die braucht jemanden, der sie beschützt. Eigentlich habe ich also anders schon gedacht, ursprünglich. Aber sobald ich sie an die Leine nehme, fühlt sie sich sicher. Wenn ich mit ihr irgendwo Gassi gehe, wo sie noch nie war, dann kommt sie ganz nah zu mir und ich habe manchmal das Gefühl, sie ist froh, wenn ich sie in die Leine nehme. Dann geht es ihr besser. Dann fühlt sie sich sicher. Die Leine, eigentlich ein Symbol auch für eine Art Sklaverei und Knechtschaft, das gibt ihr Sicherheit. Da fühlt sie sich sicher. Und ich glaube, die Leine der Galater war das Gesetz. Die haben gesagt, das ist zu groß mit diesem Jesus. Diese Freiheit, dass man da einfach, dass alles gut ist, dass man nichts mehr tun muss, das ist zu groß. Da hänge ich mich doch lieber wieder an das Gesetz. Dann bin ich sicher. Dann weiß ich wenigstens, was ich tun kann. Dann weiß ich, wie die Sache läuft. Und dann habe ich auch irgendwie eine Garantie, dass Gott auch zufrieden ist. Und dann kann ich mir da auch was erarbeiten. Und ich denke, bis heute gibt es solche Galater-Christen. Vermutlich sind es eher die korrekten Typen. Ich gehe in den Gottesdienst, ich spende Geld, ich lese, ich mache das alles. Auch zur Sicherheit. Ich hänge mich mal da an diese Leine, bin da ganz streng. Einfach um die Sicherheit zu haben, dass ich da auch noch irgendwie Einfluss drauf nehmen kann. So viel Freiheit, ich weiß nicht, ob es sein kann. Also übrigens, Gottesdienst gehen, Bibel lesen, beten, das sind richtig gute Sachen. Das sind elementar, das sind Lebensäußerungen eines jeden Christen. Nur wenn wir es missbrauchen, zu sagen, das ist meine Leistung, das tue ich jetzt, damit Gott irgendwie zufrieden mit mir ist, dann macht es keinen Sinn. Dagegen kämpft der Paulus. Wir sind zur Freiheit berufen. Jetzt gibt es aber auch noch andere Menschen, die sind nicht gefährdet, gesetzlich zu werden. Da gehöre ich dazu. Ich werde da nie gefährdet sein, vermutlich, in Gesetzlichkeit abzurutschen. Individualisten, die gehören eher zu dieser Kategorie. Menschen, die Freiheit leben, die sagen, das ist ja herrlich, ich kann tun und lassen, was ich will. Das passt schon mit dem Gott. Ich bleibe sein Kind, das ist doch wunderbar. Ich nehme alles mit, wie es kommt und lebe mich einfach aus. Und der Gott gibt mir jetzt gerade nur die Freiheit dazu, mich komplett auszuleben. So, das ist die zweite Gefahr. Und ich glaube, in unserer Zeit ist das die wesentlich größere Gefahr. Dass wir uns einfach ausleben auf dieser Freiheit. Weil wir sind ja frei. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich Dinge tue, einfach deshalb, weil ich sie kann. Es fällt mir wahnsinnig schwer, mich anzuschnallen. So blöd. Und dann piepst das Auto und irgendwann hört es piepsen auf und dann ist endlich Ruhe, dann schweigt auch mein Gewissen. Aber ich halte das Piepsen aus, ich denke, das ist shit, total dumm. Ich habe jetzt eine Zeit hinter mir, da habe ich mit meiner Freiheit im Glauben gespielt. Und ich habe gemerkt, das war nicht mehr gut. Ich habe mich unreif verhalten. Habe ein bisschen gespielt mit anderen, ein bisschen provoziert. Und es tut mir leid, die Betreffenden wissen das. In dem Moment habe ich es nicht so stark wahrgenommen, aber inzwischen nehme ich es sehr deutlich wahr. Und es tut mir leid, ich habe mit meiner Freiheit gespielt. Habe da irgendwie so ein Spiel draus gemacht. Ja, wir sind zur Freiheit berufen. Aber, und das ist die andere Gefahr, mach aus deiner Freiheit keinen Ego-Trip. Und da wir in so einer Schnullerkultur leben, ich brauche dies, brauche das, brauche es möglichst schnell und brauche es sofort, und wenn es sein muss, auf Kosten anderer, ist das natürlich eine Riesengefährdung. Was bietet uns Paulus an als Lösung? Er sagt Folgendes: Missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche. Und selbstsüchtige Wünsche übrigens, ich muss jetzt auch nochmal zurück, ist ein anderes Wort, da steht Fleisch, wenn man es wörtlich übersetzt, das Fleisch. Und das bedeutet, ich nehme mir alles, was ich kann, um meine Bedürfnisse zu stillen, im Kleinen wie im Großen. Das ist die Gefährdung. Ich sage das im sexuellen Bereich natürlich, ich brauche einfach das, ich gehe zur Prostituierten regelmäßig, es gibt auch solche Christen, ich brauche das, weil ich es für mich brauche und der Jesus geht mit und effektiv geht er sogar mit, er vergibt es auch. Such mir einen neuen Partner, passt dann immer in der Ehe und so weiter. Ich lebe mich aus und alles, was ich brauche. Aber es sind nicht nur diese sexuellen Themen, es sind auch ganz Themen im biblischen und christlichen Lebensäußerung. Ich bin frei, in den Gottesdienst zu gehen oder nicht. Natürlich bin ich frei, Gott zwingt doch niemand. Und das ist auch keine Sünde, das nicht zu tun. Oh, heute Morgen bin ich so müde, so erschöpft. Warum soll ich da hingehen? Gott wird mich nicht verurteilen. Wird er nicht. Jesus geht mit, der bleibt auch daheim. Der bleibt auch bei uns daheim. Aber es ist ein Ego-Trip. Freiheit ist kein Freibrief. Das macht gar keinen Sinn. Sondern die Alternative ist, dient einander in Liebe. Und das Wort dienen hier ist dasselbe Wort wie Sklaven. Wir haben da kein Verb dafür, für Sklave sein. Wir kennen nur dienen im Deutschen, aber wenn man es zum Verb machen wollte, müsste man sagen Sklaven. Sklavt einander. Sklavt einander. Also dienen heißt Sklave sein. Wir sind zur Freiheit berufen, das ist die eine Seite der Medaille und die andere, so sagt Paulus, aber macht euch zum Sklaven der anderen. Macht euch zum Sklaven, nicht nur zum Diener, zum Sklaven. Gebt eure gesamte Freiheit ab und ordnet euch in allem, was ihr seid und habt, dem anderen über, unter. Also die Alternative zum unerwünschten Ego-Trip ist der Dienst am anderen. Freiwilliger Sklave werden. Wir sind ganz frei und sollen ganz Sklaven sein. Schon ein bisschen ein Paradox, gell? Bringt man kaum zusammen. Aber das ist der Weg, den Jesus auch gegangen ist. Karin hat ja auch darüber gepredigt vor 2 Wochen. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Christliches Leben verwirklicht sich im Dienst am anderen, im freiwilligen Dienst am anderen. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Fragen die Jünger und fragt Jesus. Wer ist der Wichtigste der Christen? Der Höchste, der Reichste, der Stärkste, der Schönste, der ganz oben steht. Wer? Derjenige, der größte Diener ist. Der sich am meisten verschenkt. Der sich am meisten zum Sklaven anderer macht. Selbstverwirklichung im christlichen Glauben bedeutet dienen und sich selbst verschenken. Und Jesus ist das beste Beispiel dafür. Der hätte ja alles machen können. Mit seinem Talent, mit seiner Weisheit, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft, mit seiner Kenntnisse der Menschen. Der hätte alles machen können. Alles aus seinem Leben. Alles. Und was hat er gemacht? Er hat uns gesklavt, wenn man so will. Und so sollen wir es auch tun. Einander dienen in Liebe. Nicht unseren selbstsüchtigen Wünschen nachgehen, obwohl wir die Freiheit dazu haben, sondern einander in Liebe dienen. Und das große Paradox des christlichen Glaubens ist, dass die Verheißung und das Versprechen ist, dass wir genau darin, indem wir uns selber verschenken, so wie Jesus es getan hat, indem wir anderen dienen, indem wir uns anderen hingeben, dass wir genau darin Glück und Erfüllung und die Befriedigung all unserer Bedürfnisse finden. Das Versprechen Gottes ist, dass er uns alles gibt, dass er unsere Bedürfnisse stillt. Gott sagt, wenn du dich anderen unterordnest, wenn du dich anderen hingibst, dann kümmere ich mich um dich. Wenn du verzichtest, dir alles zu nehmen, was du brauchst, deine Befriedigung, deine Bedürfnisse, das, was ich will. Wenn du darauf verzichtest, um anderer Willen, dann gebe ich dir alles, was du brauchst. Ich gebe es dir, ich schenke es dir. Du musst dir nichts nehmen. Du musst dir nichts nehmen. Das ist die Freiheit im vollsten Sinne. Wir sehen das bei Jesus übrigens. Finde ich sehr eindrücklich. Als er da im Garten Gethsemane ist und sagt, okay, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, lieber Vater. Ich habe da jetzt echt nicht mal keinen Bock drauf. Ich will das nicht. Gibt es eine Alternative? Und irgendwann entscheidet sich Jesus, ja, es ist mein Weg zu dienen. Es ist mein Weg, mich zu versklaven für die Menschen. Und in dem Moment kommen Engel und versorgen Jesus. Also was passiert hier? Gott selber kümmert sich um Jesus. In dem Moment, wo Jesus darauf verzichtet, auf alle seine Bedürfnisse, auf alle seine Ansprüche, auf alles, was er hat, um ein Diener zu sein, in dem Moment stillt ihm Gott alle Bedürfnisse, gibt ihm alles, was er braucht. Das ist schon sehr herausfordernd. Also der Ausgangspunkt im Glauben, im christlichen Leben, im Leben mit Jesus ist nicht ich und meine Bedürfnisse, sondern der andere und seine Bedürfnisse. Ausgangspunkt meines Denkens und Handelns. Das heißt nicht, dass wir unsere Bedürfnisse negieren sollen und so tun sollen, als hätten wir keine Bedürfnisse. Ach, das passt schon irgendwie. Nein, wir alle haben Bedürfnisse, so sind wir gemacht. Aber wir nehmen es uns nicht. Wir stillen nicht selber unsere Bedürfnisse und nehmen uns, was wir brauchen, auch auf Kosten von anderen. Das tun wir nicht, sondern wir dienen und wir erleben, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Dass er unsere Bedürfnisse stillt und erfüllt. Und das ist natürlich manchmal knüppelhart. Es geht ja nicht immer sofort. Dient einander in Liebe, ist an eine Gemeinde geschrieben. Und deshalb ist dieser Text natürlich auch primär auf die Kirche, auf die Gemeinde bezogen. Und ich denke in diesem Zusammenhang, dass auch der John F. Kennedy falsch zitiert wird. Der fragt nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern fragt, was du für dein Land tun kannst. Ich glaube, er hat gemeint, frag nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann, sondern was du für deine Gemeinde tun kannst. Frag nicht, was deine Glaubensgeschwister für dich tun können, sondern was du für deine Glaubensgeschwister tun kannst. Nicht, was können die mir geben, was ich brauche, sondern was kann ich denen geben, was sie brauchen. Dient einander in Liebe. Und wenn das passiert, wir einander in Liebe dienen, dann wird die Gemeinde unglaublich, dann entfaltet es eine unglaubliche Dynamik, weil wir uns gegenseitiger dienen, weil wir uns gegenseitig zu unseren Dienern machen. Wir sind zur Freiheit berufen. Freiheit gehört zu unserer Existenz dazu. Wir sind frei in allem. Es gibt kein Muss mehr. Es gibt kein Muss mehr im christlichen Glaube. Und trotzdem sind wir gleichzeitig dazu aufgefordert, einander Diener zu werden. Das heißt, bei Entscheidungen ist ein gutes Kriterium zu fragen, nicht, was bringt es mir, wenn ich diese Entscheidung treffe oder diese Entscheidung treffe, sondern was haben die anderen davon? Was haben die anderen davon, wenn ich diese Entscheidung so oder so treffe? So, hier nochmal mein schönes Auto zum 18. Geburtstag von meinen Großeltern bekommen. Agavengrün, Mercedes, 200D, 60 PS. Ein riskantes Geschenk für einen 18-Jährigen, dieses Auto. Weil das jetzt vielleicht nicht, weil es wirklich nicht viel Leistung hatte. Aber es ist ein Geschenk mit viel Potenzial, im Guten wie im Schlechten. Ich kann mit dem Auto durch die Gegend fahren, Leute mitnehmen, kleine Geschwister rumfahren, zu ihren Aktivitäten zum Beispiel. Ich kann aber auch verantwortungslos und riskant und betrunken durch die Gegend fahren, andere gefährden, andere töten. Einfach weil ich es kann. Ich kann es mit diesem Geschenk. Das hat das Potenzial dazu. Und genauso ist es mit der Freiheit, die Gott uns schenkt. Hat ein Riesenpotenzial in beide Richtungen. Freiheit ist Gottes riskantes Geschenk an uns. Wir sind zur Freiheit berufen. Wunderbar. Und in dieser Freiheit, da steckt das Potenzial, einander wahrhaft zu dienen. Diese Freiheit erhöht sogar unser Gestaltungsspielraum. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Amen.